Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Doris Akrap ist Journalistin der Taz. Sie ist eine sehr enge Freundin von Deniz Yücel. Sie organisiert mit anderen zusammen den Widerstand gegen die Inhaftierung von Yücel und anderen Journalisten, Intellektuellen in der Türkei. Und wir freuen uns, dass sie heute Vormittag unser Gast ist in SWR 1. Leute, guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen und danke für die Einladung.
Frau Akrap, wissen Sie, wie es Deniz Yücel aktuell geht?
Ja, zumindestens, ich weiß es natürlich nicht persönlich von ihm, aber das, was uns die Anwälte erzählen, das, was seine Frau uns erzählt, die ihn jeden Montag mittlerweile besuchen kann, seit sie verheiratet sind, sie sind noch nicht so lange verheiratet, sie haben im Knast, im Gefängnis geheiratet vor einigen Wochen. Soweit geht es ihm gut. Das Wichtigste ist, wenn man Deniz vor allem auch kennt, dass er seinen Humor nicht verloren hat. Und soweit uns die eben, die ihn besuchen dürfen, das immer erzählen, ist er sehr witzig und lacht und möchte auch unterhalten werden. Und das trotz dieser ganzen Tage in Einzelhaft.
Einzelhaft bedeutet, er hat auch eine Einzelzelle, wie man hört, 16 Quadratmeter groß, inklusive eigener Dusche plus WC, was möglicherweise, wenn man da über einen längeren Zeitraum leben muss, nicht ganz unwichtig ist. Ist es von Vorteil oder ist es von Nachteil, wenn man in einer Einzelzelle ist?
Ich kann das schwer sagen, weil Sie wissen, dass diverse Menschenrechtsorganisationen sagen, dass Einzelhaft Folter ist. Sie sehen das als Folter an. Weil Sie müssen bedenken, das ist jetzt nicht ein paar Tage, die man mal nett in einer dunklen Zelle verbringt und vielleicht ein paar Texte schreibt, sondern er kann mit niemandem reden. Er wird komplett isoliert von der Außenwelt. Er hat ja in einem Text, den er in der Welt veröffentlicht hat, den er seinen Anwälten diktiert hat, das auch beschrieben, dass er Stimmen hört, nämlich die Stimmen der Vögel und ein Nachbar, der in einer Zelle sitzt, manchmal murmelnd verstehen kann. Die Wärter, die ihn aus der Zelle führen zu dem Besuchsraum, schirmen ihn von den Leuten ab. Das heißt, er kann mit niemandem reden und das seit über 110 Tagen.
Wenn Sie Menschenrechtsorganisationen ansprechen, die aktuelle Nachricht aus der Türkei ist die, dass der Türkei-Chef von Amnesty International zusammen mit, ich glaube, mehr als 20 Anwälten gleichfalls verhaftet worden ist.
Ja, das ist, also ehrlich gesagt kann man ja, mittlerweile macht man Twitter auf oder Facebook auf oder macht eine Nachrichtensendung an und die erste Meldung ist in der Regel immer, wie viele Leute wurden heute verhaftet und aus welchen fadenscheinigen Gründen in der Türkei. Das gehört ja mittlerweile zum Alltag. Und jetzt ist natürlich der Amnesty-Chef der Türkei ein besonders prominenter Fall. Aber es sind jeden Tag, es sind hunderte, dutzende Richter, Staatsanwälte, Polizisten, Lehrer, Zivilisten, von denen wir nicht allzu viel hören, weil die eben nicht so prominent sind.
Und man kann möglicherweise oder man muss möglicherweise davon ausgehen, dass türkische intellektuelle Journalisten, Richter, Anwälte, wer auch immer, es im Knast noch schwerer haben als jemand wie Deniz, wo ja irgendwo auch eine gewisse politische und diplomatische Unterstützung dahinter ist.
Ja, ich kann das schwer beurteilen, aber ich glaube, Deniz hat deswegen einen Vorteil, einen psychologischen Vorteil, weil er weiß, weil ihm die Anwälte erzählen, was in Deutschland alles passiert für ihn. Und das ist auch ein Grund, warum wir das machen. Sie haben es Widerstand genannt, den wir organisieren. Ich glaube, das ist ein Begriff, den würde ich so gar nicht verwenden, weil das ist zu viel. Das ist eben genau gar nicht, was wir im Prinzip machen. So, man muss da ehrlich sein, ist Öffentlichkeitsarbeit.
Okay.
Widerstand wäre tatsächlich, ja, was eigentlich? Ja? So in so einer alten Bedeutung wäre das vielleicht, ich würde in Hungerstreik treten oder so.
Oder sich vor einem türkischen Konsulat anketten.
Oder sowas, genau. Aber ich würde auch nicht sagen, dass das unbedingt Widerstand ist, aber es ist klar, es ist die Verweigerung der Realität, aber es ist eher eine Öffentlichkeitsarbeit.
Deniz Yücel, deutsch-türkischer Journalist, schreibt normalerweise für die Tageszeitung Die Welt, sitzt seit fast 4 Monaten in türkischer Untersuchungshaft und Ilka Yücel, die Schwester von Deniz, hat sich vor kurzem im Stern TV über ihren Bruder und die Haftbedingungen so geäußert.
Ja, er versucht sich einigermaßen einen Alltag einzurichten, richtig. Er liest sehr viel, was auch normalerweise macht. Es gibt eine Bibliothek, hat er auch erzählt. War erstaunt darüber, dass es doch so viele und unterschiedliche Bücher in dieser Bibliothek gibt. Da bedient er sich, er schreibt sehr viel, aber das, was er schreibt, das darf natürlich nicht nach draußen, das muss dort bleiben. Und ansonsten versucht er Sport zu machen, versucht auf einigermaßen auf sich zu achten. Und sehr viel kann man da, glaube ich, auch nicht machen.
Doris Akrap, Sie haben gerade mitgehört, was Ilkay über Ihren Bruder Dennis gesagt hat. Das klingt in der Summe so, als wäre Dennis stabil genug, diese schwierige Situation zu meistern. Ist das von außen betrachtet auch Ihr Eindruck?
Ja, ich kenne ihn natürlich, ich kenne ihn wirklich sehr lange und sehr gut, natürlich nicht so lange wie die Schwester, aber auch mein Eindruck ist aus den Erzählungen, dass er das so meistert, wie er es meistert, nämlich mit einer großen Portion Humor, die man braucht, wenn einem das Schicksal halt solche, Spiele spielt.
Streiche spielt.
Es ist, glaube ich, so, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wenn ich das kurz darf, als ich Dennis kennengelernt habe, das war in den 90er Jahren, waren die ersten Geschichten, die er mir aus der Türkei erzählte, von berühmten Künstlern, Literaten, politischen Aktivisten, die im Gefängnis saßen. Das heißt, Dennis kennt, was ich damit sagen will, kennt dieses Land wahnsinnig lange und hat sich schon immer natürlich dafür interessiert, was dort die Opposition macht, was dort vor sich geht, und kennt diese Situation, dass man unschuldig als Intellektueller, als Journalist, als Literat im Gefängnis sitzt. Das hat ja eine lange Tradition in der Türkei. Und ich glaube, und ich hoffe, kann das nur hoffen, dass er anders als andere weiß, warum er da drin sitzt, nämlich unschuldig. Ja. Und dass er sich nicht die ganze Zeit fragen muss, was habe ich falsch gemacht? Was sich, glaube ich, andere Leute durchaus fragen, die diese Situation so nicht einschätzen
können. Warum haben die Türken ausgerechnet ihn eingesperrt?
Ich glaube, das ist relativ willkürlich, aber er ist natürlich ein super Pfand, weil er ist, hat eine doppelte Staatsbürgerschaft und zwar eine deutsche. Und ich glaube, es gibt einen einfachen Grund und das ist rein innenpolitisch, nämlich zu sagen, wir können hier jeden verhaften, den wir für als Terroristen halten. Da kann der noch so mächtige deutsche Staat dreimal bei uns anklopfen und uns die Füße küssen, ist uns egal.
Dazu gibt's die Äußerung von Erdogan zu einem sehr frühen Zeitpunkt, der gesagt hat, Yücel ist erstens Agent und zweitens Terrorist.
Ja, man fragt sich, wer das eigentlich gerade nicht ist in den Augen von Erdogan. Also so ziemlich jeder offensichtlich, der irgendwie einfach nur eine falsche Messenger-App auf seinem Handy hat, wie das wird ja gerade dem Amnesty-Kollegen vorgeworfen. Jeder kann Terrorist und Agent sein.
Es gibt keine Anklage, bis heute nicht. Und es gibt einen Zeitraum, der wenig optimistisch macht. Da der Ausnahmezustand in der Türkei weiter gilt, kann jemand bis zu 5 Jahren in Untersuchungshaft bleiben.
Das ist so, ja. Tja. Dazu kann man nichts anderes sagen, als zu hoffen. Und in der Türkei ist vieles möglich. Sie erinnern sich vielleicht an den Aufstand im Gezi-Park, also der sogenannte Gezi-Bewegung vor 3 bzw. 4 Jahren. Das ist auch über Nacht passiert. Und da hat jahrelang niemand dran geglaubt in der Türkei, dass so etwas nochmal passieren kann. Ich wache manchmal auf morgens und habe Albträume davon, dass Dennis gefoltert wird, was er bisher nicht getan wird, um das auch mal zu sagen. Und manchmal wache ich morgens auf und denke, naja, vielleicht hat Erdogan sich heute überlegt, einfach die Gefängnistüre alle wieder zu öffnen. Einfach so. Das kann irgendwie alles passieren, aber es kann auch sein, dass dort, und er ist ja nicht der Einzige, dort sitzen tausende Leute ohne Anklage im Gefängnis.
Und Ilkay Yücel, die Schwester, hat sich in Stern TV auch über die Zukunft und die Zukunft des Bruders geäußert.
Hoffnung, die muss man ja auch haben. Aber was konkret passieren wird, wie lange das Ganze dauern wird, das kann ich nicht einschätzen, das weiß ich nicht.
Doris Akrap ist unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, sie ist bei uns nicht unbedingt, weil sie Journalistin der Taz ist, vielleicht irgendwo auch, aber weil sie eine sehr enge Freundin von Dennis Yücel ist und auch Hilfsgeschichten hier in Deutschland organisiert zur Aufklärung. Diesen Titel von Iggy Pop haben wir nicht deshalb gespielt, weil es sozusagen unsere gemeinsame Vergangenheit erinnert, sondern nee, weil ihr gemeinsames
genau
Lied.
Genau, wir haben zusammen steht. Abitur gemacht in Rüsselsheim, in der Nähe der Opel-Werkstätten. Und haben dort zusammen unsere Jugend eigentlich verbracht in einem besetzten Jugendzentrum. Okay. Und Iggy Pop, der war natürlich damals schon irgendwie eigentlich ein Old Man. Aber er ist ja nie ein Old Man. Und das ist tatsächlich einer der großen Idole auch von Dennis gewesen. Und das ist eines der Lieder, das wir immer gesungen haben tatsächlich, obwohl wir beide nicht singen können, wenn wir auf Reisen waren oder wenn auf Reisen hieß er irgendwie trampend durch Deutschland fahren. Oder so.
Die zweite große Band, beziehungsweise Die zweite Musikrichtung wäre dann Motorhead, vormittags zwischen 10 und 12. Nicht so ganz einfach im Radio zu platzieren.
Ja, das ist schade, weil das würde Dennis sehr freuen, weil er ist großer Motorhead-Fan. Ich glaube, er war auf 5 Konzerten.
Obwohl einem danach spätestens eine halbe Stunde die Ohren wegfliegen.
Ja, Dennis nicht. Okay. Der mag das sehr gern, aber vor allem mag er, weiß gar nicht, ob die Musik so wahnsinnig gut findet, aber vor allem Lemmy, war ganz großer Lemmy-Fan.
Ja. Wenn Sie Dennis Yücel charakterisieren und beschreiben müssten, wie würden Sie es in wenigen Sätzen tun?
Oh, das ist immer so wahnsinnig schwer, immer diese poetischen Ansagen, die man machen muss. Es ist jemand, ich habe das jetzt schon mehrfach gesagt, das ist aber auch so, das ist jemand mit einem ganz großen Herz und es ist jemand mit ganz viel Humor. Und vor allem, und das ist, glaube ich, das aller Charmanteste, mit sehr viel Selbstironie. Also er lacht gerne über andere, aber er lacht noch viel lieber über sich selbst.
Ist Yücel ein guter Journalist?
Definitiv. Das kann man ja nachprüfen, wenn man einfach seine Texte liest.
Was macht ihn zu einem guten Journalisten?
Es macht ihn zu einem guten Journalisten, dass er dahin geht, wo es weh tut. Und zwar denen man auch wehtun muss, natürlich. Und
Beispiel?
Das sind alle. Zum Beispiel, einer der Gründe, weswegen er vermeintlich von der Staatsanwaltschaft zumindest des Terrorismus verdächtigt wird, ist das Interview mit dem zweiten PKK-Führer, was er in den Kandilbergen geführt hat. Da ist er nicht der Einzige gewesen, das haben andere türkische Journalisten in türkischen Zeitungen auch gemacht. Aber sein Interview ist, das haben ja auch Journalisten in der Türkei bestätigt, das mit Abstand radikalste, weil Dennis diesem Mann Fragen stellt, die diesem Mann sehr wehtun. Zum Beispiel die Frage danach, ob es nicht mehr interne Hinrichtungen innerhalb der PKK gegeben hat, als Opfer, die in kriegerischen Auseinandersetzungen gestorben sind.
Da müssen Sie
sind.
Uns kurz die Logik erklären. Also Yücel als Journalist packt den PKK-Mann hart an, fragt ihn hart und wird gleichzeitig von der türkischen Regierung damit als PKK-Sympathisant gekennzeichnet.
Da gibt es keine Logik. Das ist eben die reine Willkür, ne? Weil er mit dem gesprochen hat. Allein das ist offenbar in den Augen dieser super demokratischen und rechtsstaatlichen Republik Türkei ein Grund, ihn des Terrorismus zu verdächtigen. Das ist irre.
Es gibt auch viele Hinweise darauf, dass der Erdogan-Clan, vorsichtig formuliert, dubiose Geschäfte betrieben hat in der Vergangenheit. Hat Yücel in dieser Richtung auch recherchiert?
Nee, selber nicht. Also es gab diese eine kleine Geschichte über diese Leaks von einem E-Mail-Konto, ich glaube des Schwiegersohns oder so. Da war er aber auch nicht der Einzige. Das sind sozusagen Dokumente, die aber letztlich nichts beweisen konnten und gar nichts. Da hat er eine kleine Geschichte nur gemacht.
Über die gemeinsame Flörsheimer Vergangenheit haben wir gesprochen. Also dieser Ort in diesem Dreieck Frankfurt, Mainz und Darmstadt, korrekt?
Mhm. Ja, genau.
Die Eltern von Dennis leben auch noch in Flörsheim.
Die leben in Flörsheim.
Darf ich Sie fragen, wie es denen geht angesichts der Inhaftierung ihres Sohnes?
Natürlich nicht wahnsinnig gut, aber da sie haben ihn beide besuchen können, mehrmals mittlerweile auch. Ich weiß nicht, ob sie immer noch, ich glaube, die sind sogar im Moment immer noch in Istanbul. Und es gibt eine ganz tolle Arte-Doku, die vor einigen Wochen auf Arte lief. Die kann man in der Mediathek, glaube ich, nachschauen. Da sieht man die beiden kurz nach dem Besuch bei ihrem Sohn im Gefängnis. Und das ist so rührend, weil die sind beide total stark. Die haben beide ein Lächeln im Gesicht und erzählen, dass er so ist, wie er immer war. Vor allem die Mutter, die sagt, er hat seinen Humor und er hat seine Leichtigkeit nicht verloren. Das hat mich ziemlich glücklich gemacht, weil denen ging es am Anfang natürlich überhaupt nicht gut.
Und die Mutter hat sich vor kurzem auch öffentlich so geäußert, dass die Solidarität, die es in Deutschland für ihren Sohn gibt, ihr persönlich sehr, sehr viel bedeutet.
Ja, das ist natürlich sehr beruhigend, dass ihr das auch hilft. Und das sind ja auch alles Gründe, warum wir das machen. Das ist natürlich so eine alte politische, eigentlich Selbstverständlichkeit, ne? Die Solidarität mit den politischen Häftlingen, denn es ist ein politischer Häftling. Aber auch wir, sage ich mal, also ich und meine Freunde haben sowas noch nie gemacht, weil es ist tatsächlich, wir sind aufgewachsen, wir sind Jahrgang 74, 75, 76, alles Leute, die nicht wirklich mit politischen Häftlingen mehr zu tun hatten. Das ist für uns das erste Mal, dass wir sowas machen. Und natürlich ist das erste Anliegen, den Leuten, die am ärgsten davon betroffen sind, zu sagen, ihr seid nicht alleine und sie psychologisch zu unterstützen.
Also Sie haben mit anderen zusammen unterschiedlichste Veranstaltungen organisiert, geplant, durchgezogen. Es gab einen Berlin-Marathon, bei dem Läufer auch sich pro Dennis ausgesprochen
haben.
Ja,
den haben wir nicht organisiert. Das ist der Halbmarathon in Berlin, der normale. Da hat eine Trikotfirma von sich aus angeboten, dass sie Trikots verschenkt an die Läufer dieses Halbmarathons mit dem Schriftzug Free Dennis drauf und mit dem Slogan Wir laufen, bis die Türkei sich bewegt. Das fanden wir alle ganz großartig.
Okay.
Was wir gemacht haben, ist zum ersten Mal, glaube ich, in der bundesdeutschen Geschichte eine politische Protestform, die sich auch Korps so nennt. Also wir haben in Berlin und in 12 weiteren deutschen Städten Autokorsos für Dennis organisiert, auch in Flörsheim, da waren über 160 Autos dabei, die hupend und mit Free-Dennis-Schildern durch die Städte fahren, als sozusagen Signal, um darauf aufmerksam zu machen, was da los ist.
Und dann hat der Erdogan-Freund Jan Böhmermann zweimal die Gedanken sind frei gesungen.
Genau, das war, wir organisieren Lesungen in deutschen Theatern, die uns danach gefragt haben, was können wir machen, was können wir machen. Und wir haben gesagt, das Einfachste ist das, was wir Anfang März mal in Berlin gemacht haben, mit über 1600 Leuten, die da rein wollten, nämlich Dennis Texte vorzulesen, damit sich jeder ein Bild davon machen kann, was Dennis irgendwie so geschrieben hat, wenn man es nicht längst getan hat. Dazu laden wir halt Prominente ein, die diese Texte vorlesen, und Jan Böhmermann war in Frankfurt und in München dabei vor zwei Wochen und hat, so sagte er, er hat uns das vorher nicht gesagt, was er machen wird, ganz am Ende, weil er hat am Ende dann nochmal den letzten Brief von Dennis aus der Welt vorgelesen und hat dann spontan entschieden, die Gedanken sind frei anzustimmen, zusammen mit dem Publikum. Das war sehr rührend.
Die Frage aller Fragen in diesem Zusammenhang, diese Aktionen, diese Solidarität, diese Öffentlichkeit, nützt es Dennis oder schadet es ihm?
Das ist eine Frage, die man natürlich am Ende so beantworten muss. Wir müssen das tun. Ich glaube nicht, dass sie ihm schadet, denn ehrlich gesagt, weil seit wann hat sich eine politische Bewegung jemals an den Bedürfnissen eines Diktators ausgerichtet? Und Erdogan ist mit, ich kann das jetzt irgendwie so sagen, in den Zuständen, die sie sind, es ist ein zumindest quasi diktatorischer Staat, den er da irgendwie unter sich hat aufgebaut. Und ich glaube nicht, dass es Dennis schadet. Im Gegenteil, es hilft ihm psychologisch. Es ist wahnsinnig wichtig für ihn, dass er weiß, was wir hier draußen machen. Und dass er wegen dieser Aktivitäten, das gibt ja Leute, ne, die sagen, man müsste ihn eher vergessen, dann lässt Erdogan ihn frei. Das können wir nicht machen. Also ich richte mich nicht nach einem Diktator.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit der Taz-Kollegin Doris Akrap, die mit anderen zusammen Hilfsorganisationen für ihren Freund, den inhaftierten Weltjournalisten Dennis Yücel, organisiert. Sie haben vor kurzem, Frau Akrap, einen offenen Brief an Angela Merkel geschrieben. Gab es eine Antwort, eine Reaktion?
Bisher nicht, zumindestens habe ich keine zur Kenntnis genommen. Ich habe Ihnen den natürlich auch geschickt, also per Post. Da ich in den letzten zwei Wochen nicht zu Hause war, aber ein Nachbar meine Post kontrolliert, weiß ich, dass da bisher keine Antwort
eingegangen ist. Der hätte möglicherweise sich gemeldet, wenn
davon
Post
gehe ich
aus dem Bundeskanzleramt gekommen
davon
wäre. Warum haben Sie diesen Brief geschrieben?
Ganz ehrlich, weil ich ein bisschen verzweifelt war und es auch bin. Angela Merkel hat ja mehrfach betont, dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun will, damit Dennis freikommt. Und ich habe über die ganzen Wochen hinweg das tatsächlich auch geglaubt. Ich glaube das auch heute noch. Aber wir sind, glaube ich, an einem Punkt, wo das Reden, das diplomatische Reden offenbar ein Ende gekommen ist. Weil das bringt ja nichts. Es ist nicht so, dass man, wie viele gehofft haben, nach dem Referendum eine Erleichterung eintritt. Das Reden bringt nichts. Die Frage ist, sind wirklich alle politischen Mittel, die in ihrer Macht stehen, ausgeschöpft?
Welches Druck- und Drohpotenzial hätte sie denn überhaupt, ihrer Einschätzung nach?
Naja, ganz klar die Wirtschaft natürlich.
Geld?
Natürlich Geld. Das ist eine Sprache, die Erdogan versteht, definitiv. Geld ist ein großes Problem in der Türkei. Dem Land geht es nicht sonderlich gut. Deutschland ist ein wichtiger, ja.
Vielleicht sollte man einfach dazu sagen, es fließen Monat für Monat viele Millionen Wirtschaftshilfe von Deutschland in die Türkei.
Ja, und nicht nur das, es stehen ja Zollunionsverhandlungen an. Die Türkei ist Mitglied der Zollunion Europas. Ich habe in meinem Brief nicht dafür plädiert und das halte ich auch nach wie vor so. Ich bin nicht dafür, dass man die Türkei außerhalb der EU lässt. Im Gegenteil, ich finde, dass sie in die EU gehört, längst. Das wäre zum Beispiel auch eine Maßnahme.
Auch die Türkei in ihrem jetzigen Zustand, mit ihrer jetzigen Entwicklung?
Ja, weil ich auch nicht daran glaube, da bin ich einer Meinung mit dem Außenminister und der Bundeskanzlerin, dass man der Gesellschaft keinen Gefallen damit tut, wenn man sie tatsächlich an den Rand drückt. Weil Erdogans Wille ist es, das ist der erklärte Wille, er möchte nicht mehr Teil der Europäischen Union sein, er möchte nicht Teil der westlichen Welt sein, er will sich Richtung Russland oder Islamische Republik orientieren. Und diesen Gefallen sollte man ihm nicht tun, auf keinen Fall. Und ich glaube aber, um das nochmal auszuführen, dass diese Verhandlungen stehen an und man kann mit Leichtigkeit sagen, wir verhandeln so lange nicht über weitere Zollunionserleichterungen, da geht es ja wirklich um wirtschaftliche Erleichterungen, bis bestimmte Leute frei sind.
Also, wenn ich Sie richtig verstehe, Ihr Vorwurf an Frau Merkel und die Bundesregierung ist, ihr tut zu wenig für Dennis Yücel. Kann es andererseits nicht sein, Frau Akrab, dass sehr viel hinter den Kulissen passiert und dass das möglicherweise viel erfolgversprechender ist als irgendein Tanz auf öffentlicher Bühne?
Natürlich, und das wiederum weiß ich aber nicht. Und da mir ja auch niemand erzählt, was hinter der Bühne so passiert, beziehungsweise natürlich kriege ich so über 13 Ecken mit, dass gesprochen wird, aber offenbar hat es ja bisher keine Früchte getragen. Ich weiß, davon wissen wir alle nichts, was in den Verhandlungen oder in den Gesprächen dort geredet wird. Wenn ich mir allerdings die öffentlichen Reaktionen von Erdogan angucke, der im Prinzip nach jedem Gespräch nochmal eine Nummer drauflegt, da weiß ich nicht so genau, ob die Bundesregierung den richtigen Ton trifft in den Gesprächen.
Es gibt noch einen anderen Fall, der Deutschland betrifft, was eine junge Kollegin angeht, die auch seit einem Monat in der Türkei in Untersuchungshaft sitzt, Meşale Tolu. Und es gibt mehr als 150 türkische Journalistinnen und Journalisten, die im türkischen Knast sitzen. Darüber reden wir gleich, spielen davor einen Titel, der, glaube ich, auch zum Repertoire von Deniz Yücel gehört. Das ist was Altes von Ideal.
Bis deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal, deine blauen Augen sind phänomenal. Kannst du glauben,
Deniz Yücel, seit fast 4 Monaten in türkischer Haft. Doris Akrab, Taz-Journalistin, Yücel-Freundin, kümmert sich um ihn. Wir haben viel über Deniz gesprochen und noch gar nicht über Meşale Tolu. Eine junge deutsche Übersetzerin und Journalistin, die seit einem Monat in der Türkei inhaftiert ist. Was wissen Sie über diesen Fall?
Ich weiß natürlich auch nur das, was die Medien berichtet haben. Ein Kollege von mir, Ali Çelikan, der aus der Türkei stammt tatsächlich und der bei uns Exil gefunden hat in der Taz, der hat mit ihrem Vater gesprochen als erstes vor einigen Wochen. Und was wir wissen ist, dass das, was Sie in den Zeitungen lesen können, dass ihre Wohnung gestürmt worden ist, während ihr kleiner Sohn nebenan schlief. Ihr Ehemann ist schon im Gefängnis wegen denselben Vorwürfen, die Deniz hat, die alle möglichen Leute haben, die jetzt auch ihr gemacht werden.
Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation, sprich PKK.
Genau, ich weiß nicht, ob ihr Mitgliedschaft vorgeworfen wird, sondern es geht ja immer um Terrorunterstützung bzw. Sympathisantentum bzw. terroristische Verbreitung von terroristischer Ideologie. Das ist natürlich, ich kenne sie nicht und weiß auch nicht genau, was sie gemacht hat, außer dass sie eben für diese, ich glaube, eine kurdische Nachrichtenagentur oder Sender auch gearbeitet hat. Der Fall ist in meinen Augen für die Bundesrepublik der noch viel krassere Fall und das ist der nächste Punkt, wo ich wirklich sagen muss, ich wundere mich, dass es außerordentlich leise ist um Meşale Tolu, weil sie ist tatsächlich deutsche Staatsbürgerin und zwar ausschließlich. Im Falle von Deniz kann die Türkei, sagen wir mal hart, machen, was sie will. Die deutsche Bundesregierung kann dann nur auf sozusagen etwas hoffen.
Weil Yücel beide Pässe hat, den türkischen und den deutschen.
Exakt, weil er in der Türkei als türkischer Staatsbürger gilt. Aber im Fall von Meşale Tolu müsste die Bundesregierung eigentlich noch viel härtere Wörter finden. Und ich finde das erstaunlich leise. Ich habe von der Bundesregierung noch nicht gehört, dass sie alles in ihrer Macht tun möchte, um sie freizukriegen. Das geht nicht. Das muss härter sein.
Wobei man fairerweise sagen muss, auch da wissen wir nicht, was hinter den Kulissen gespielt wird.
Nee.
Mehr als 150 türkische Journalistinnen und Journalisten sind in Haft, die keine Unterstützung oder wenig Unterstützung von außerhalb bekommen, aus vielerlei Gründen. Wie schätzen Sie deren Haftsituation ein?
Das ist sehr unterschiedlich natürlich und ich kenne die jetzt alle einzeln nicht, aber zum Beispiel Ahmet Şık, ein sehr prominenter Journalist, der in seinem Blog wie Deniz auch sitzt, der hat das Glück, um es mal ironisch zu sagen, dass eben noch etliche Verfahren aus den letzten Jahren offen sind, sodass er im Prinzip alle paar Wochen vor die Kameras treten kann, weil er in Gerichtssaal geführt wird, weil dort halt irgendwelche Verhandlungen wegen Vorwürfen von, ach, das ist alles ein Wahnsinn, auch sehr widersprüchlich im Vorwürfen, das heißt, er kann immer wieder mal Erklärungen machen vor laufender Kamera, das können eben die anderen nicht. Ich möchte trotzdem eins sagen, es sind, glaube ich, mittlerweile sogar über 160 Journalisten. Da gibt es ja auch verschiedene Zahlen, weil die Zahl steigt. Es ist so, dass ich finde, dass die deutschen Medien, anders als viele Leute es ihnen vorwerfen, einen guten Job machen und den Fall Deniz zum Anlass genommen haben, immer wieder diese Namen der Leute, die Geschichten der Leute zu erzählen. Das muss ich schon sagen, und zwar nicht nur die Taz oder die Welt, die es natürlich verständlicherweise machen, Aus politischen Gründen, aus den Gründen, weil Dennis nun mal unser Kollege war, aber selbst die Bild-Zeitung hat eine Doppelseite gemacht mit allen Namen und Geschichten der inhaftierten Journalisten.
Also, um das nochmal zu sagen, Welt und Bild gehören beide zum Springer Verlag.
Das ist so, ja.
Frau Akrab, abgesehen und unabhängig vom Fall Deniz Yücel, versuchen wir uns doch mal in die Köpfe der führenden Leute in der Türkei rein zu versetzen. Also, Erdogan sieht sich und sein Land bedroht, ganz elementar von der PKK, also von den Kurden, von den militanten Kurden. Und er sieht sich bis zu einem gewissen Grad von der EU im Stich gelassen. Können Sie das nachvollziehen?
Ich würde es so ausdrücken, dass ich mir nicht sicher bin, ob er das wirklich so sieht. Oder ob er das einfach benutzt. Er benutzt sozusagen das alte Stereotyp, dass die Kurden Terroristen sind, einen eigenen Staat wollen und seinen Staat untergraben. Das benutzt er genauso gegenüber den Gülen-Leuten. Also dieser Bewegung von Fethullah Gülen, die einst engster Partner der AKP war, die er dann halt abgesägt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob er diese Bedrohung wirklich so sieht oder ob er sie komplett inszeniert. Zur EU zwei Sätze. Er hat natürlich recht. Natürlich ist es eine wahnsinnige Demütigung, dass man 50 Jahre lang im Wartestand gehalten wird. Das kann ich schon verstehen. Ich glaube, die Abkehr von der EU, ich glaube, die ist längst vollzogen, ganz ehrlich, in seinem Kopf tatsächlich. Und das aber auch nicht erst seit gestern oder seit Deniz in Gefangenschaft ist, das ist schon ein paar Jahre so.
Der türkische Außenminister hat am Wochenende sinngemäß gesagt, die europäischen Geheimdienste platzieren gezielt ausländische Agenten als Journalisten getarnt in der Türkei. Wie bewerten Sie das?
Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Also sowas zu sagen ist natürlich Wahnsinn. Und ich kann das nur noch mal wiederholen. Wenn die das ernsthaft glauben, ich glaube nicht, dass sie das ernsthaft glauben. Es ist natürlich so, umso länger man sowas sagt. Und auch da habe ich Sorge, dass umso öfter Erdogan und seine Regierung, Deniz und die anderen Journalisten als Terroristen und Agenten und Spione bezeichnet, dass sich auch hier irgendwann einstellt, naja, da wird schon was dran sein. Ne? Ja. Irgendwas werden die schon gemacht haben, wenn die so lange im Gefängnis
sehen
sitzen.
Sehen Sie eigentlich in der Türkei einen nennenswerten Widerstand gegen das, was Erdogan da treibt?
Ja, tatsächlich sehe ich den, auch wenn der auf der Straße erstmal nicht täglich sichtbar ist. Ich war ja während der staatsanwaltschaftlichen Anhörung von Deniz in Istanbul in der Hoffnung, dass wir ihn mitnehmen können.
Das war im Februar.
Genau, am 27. Februar, ein paar Tage danach. Und ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen, mit der Ehefrau zum Beispiel, des von mir vorhin genannten Ahmet Şık, Yonca Şık. Es gibt diesen Widerstand, wenn Sie zum Beispiel am 8. März, das ist der Tag, an dem ich abgereist bin, auf der Istiklal waren, dann waren da tausende Frauen, die am 8. März demonstriert haben, friedlich. Die wurden nicht zusammengeschlagen, da wurde niemand verhaftet. Das waren einfach zu viele, das war zu groß. Und diese Yonca Şık hat mir damals gesagt, also ein paar Tage vor dem 8. März, die einzige Kraft, auf die sie wirklich hofft in diesem Land, sind die Frauen. Weil die eben auf mehrfache Art und Weise unter diesem Regime leiden. Und da scheint mir wirklich was dran zu sein. Auch bei den Protesten vor dem Referendum hat man sehr, sehr oft sehr viele Frauen gesehen, die draußen sind und aktiv sind. Ich glaube nicht, dass die, also wir haben ja auch das Ergebnis, ja, es ist ungefähr 50-50 ausgegangen, das Referendum, ja. Und das unter diesen Umständen. Ich rede zu lange, ne?
Na, überhaupt gar nicht. Ich höre Ihnen sehr aufmerksam und fasziniert zu. Hab aber noch eine Frage im Zusammenhang mit uns, also mit uns Deutschen als Touristen. Mhm. Würden Sie als deutsche Touristin aktuell in die Türkei fahren, um Urlaub zu machen oder eher nicht?
Ich würde niemandem abraten. Warum auch? Es ist ein Land wie jedes andere, in dem man natürlich, wenn man Pech hat, und hat eine deutsche Staatsbürgerschaft und hat irgendwas Komisches auf Facebook geschrieben, was nicht weiter interessant ist. Aber wenn man Pech hat, kriegt man da vielleicht ein Problem. Aber ich bin gegen einen Boykott.
Auf der anderen Seite kann man möglicherweise auch Leute verstehen, die sagen, in ein Land zu fahren, wo der Staatspräsident die anderen, also uns, als Nazis bezeichnet, muss man nicht unbedingt.
Natürlich und nicht nur deswegen. Also, dass man keine Lust hat, in so ein Land zu fahren, dem solche Verhältnisse sind, ist völlig klar.
Seit fast 4 Monaten ist der Journalist Deniz Yücel in türkischer Haft. Seine Kollegin und Freundin Doris Akrab solidarisiert sich nicht nur mit ihm, sondern veranstaltet auch Solidaritätsgeschichten für Deniz Yücel. Kann es sein, um nochmal auf den Hintergrund zu kommen, Frau Akrab, dass das Problem für Deniz Yücel einfach auch ist, dass er ein winzig kleines Rädchen in einem sehr viel größeren Spiel ist?
Ja, na sicher ist er das, na klar. Das hat sozusagen, seine Verhaftung hat nichts mit dem zu tun, was er wirklich gemacht hat, überhaupt nicht. Und das sagen ja auch noch die Regierung selbst. Also die türkische Regierung hat ja gestern beim Besuch des deutschen Außenministers, hat der, ist es der Innenminister, ich weiß es gar nicht genau, gesagt, er sitzt nicht wegen seiner journalistischen Tätigkeiten, sondern wegen seiner Spionage und seinem Agenten. Also das ist irre, ne? Natürlich, das, er sitzt überhaupt nicht wegen irgendwas, was er getan hat.
Also er ist möglicherweise eine Art Faustpfand der türkischen Regierung im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsdeal, mit den deutschen Soldaten in Incirlik, mit dem Verhältnis Türkei und EU?
Natürlich, es ist nur das, so würde ich das sehen, und zwar vor allem innenpolitischer Art. Man versucht auf diese Weise, den starken Mann zu markieren, gegenüber eben dem super starken Staat Deutschland, dass man sozusagen, das, es geht bei Erdogan nur noch um Machterhalt, der kämpft um sein Überleben.
Glauben Sie?
Ja, definitiv. Definitiv. Schauen Sie sich das Ergebnis an des Referendums. Trotz seiner wahnsinnigen Repression hat immerhin fast die Hälfte der Bevölkerung mit Nein gestimmt.
Aber knapp gewonnen ist auch gewonnen.
Natürlich, aber hat er das wirklich gewonnen? Also die Zustände, die er hergestellt hat, dieses massive Auffahren, vor allem die massive Angst, die er in der Gesellschaft verbreitet hat, wo im Prinzip jeder festgenommen werden kann. Und trotzdem wählen die Leute mit Nein. Das ist schon... Das, glaube ich, sieht er auch so. Das ist ein Machtverlust. Und weil er das sieht, muss er das Tempo, weil er muss gar nichts, aber er tut es. Er erhöht das Tempo von Tag zu Tag, was nur darauf zurückschließen lässt. Er kann nicht zurück, weil er weiß, wenn er zurückgeht, er seine Macht wirklich abgeben muss, landet er wahrscheinlich selber im Gefängnis.
Und er muss damit leben, dass die türkische Wirtschaft Richtung Boden geht und die türkische Lira abschmiert.
Ja, das tut sie ja sozusagen auch, aber irgendwie weiß ich auch nicht, was er sagt. Ich weiß nicht, er glaubt wahrscheinlich, dass Russland ihm schon aus der Patsche hilft, wenn es ganz arg kommt.
Zwei Sachen zum Schluss noch ganz kurz. Offenkundig wird sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit dem Fall Deniz Yücel beschäftigen. Wird das was bringen? Was glauben Sie?
Na, was bringt? Das ist immer so eine Formulierung. Natürlich bringt es was, weil einfach das noch, das ist ja nicht der erste Fall, ne? Die haben ja hunderte andere auch schon behandelt. Für seine Freilassung wird es sicher nicht kein Schritt sein, aber es ist natürlich Teil, irgendwie, um klar zu machen, auch diesem Staat klar zu machen, wir lassen nicht locker.
Die nächste Solidaritätsveranstaltung wird Anfang Juli in Köln stattfinden.
Genau.
Mit wem und mit welchem Programm?
Es ist sozusagen dasselbe Format, was wir jetzt dreimal gemacht haben. Dennis Texte werden vorgelesen, es werden auch Musiker auftreten. Es ist, ich habe es vergessen, es ist am 3. Juli ist in Köln im Sendesaal des WDR diese Veranstaltung mit unter anderem Oliver Welke und Christine Westermann und einigen anderen, die ich jetzt noch nicht nennen darf. Und am 15. Juni, bevor ich es vergesse, findet dasselbe mit ähnlichen Gästen, unter anderem der Band Slime, in Hamburg im Club Übel und Gefährlich statt.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke Ihnen für die Einladung.
Das war's in Leute heute Vormittag mit Doris Akrab.
Eins gehört.